Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da geht es heute um mehr Autonomie für Satelliten in der Erdumlaufbahn, um gentechnisch veränderten Mais, der bis zu 10% mehr Ertrag liefern kann. Wir sprechen über den ersten Nachhaltigkeitsgipfel der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren und stellen ein Bakterium vor, das sich von CO2 aus der Luft ernährt. Und zu all dem begrüßt sie am Mikrofon Uli Blumenthal. Im erdnahen Weltraum, da wird es immer enger. Manche Umlaufbahnen sind bereits geradezu vollgestopft. Und in den nächsten Jahren soll sich die Zahl der Satelliten vervielfachen. Um Kollisionen zu vermeiden, setzen Satellitenbetreiber deshalb jetzt auf künstliche Intelligenz. Karl Obern berichtet von einer Idee und ihren Folgen.
Am 2. September 2019 wurde es eng für den europäischen Erdbeobachtungssatelliten Aeolis. Berechnungen hatten ergeben, dass ein geringes Risiko dafür bestand, dass er mit Starlink 44 des US-amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX zusammenstoßen könnte. Nach einem Erstkontakt reagierte SpaceX nicht mehr auf die Ankündigung der Europäer, eine Bahnkorrektur einzuleiten. Aeolis zündete seine Triebwerke, aber die ESA wusste in diesem Moment nicht, ob Starlink 44 eventuell das Gleiche tun würde und beide am Ende doch noch zusammenstoßen.
Heute wird der Austausch zwischen den beteiligten Satellitenbetreibern im Prinzip über E-Mail oder Telefon organisiert. Und das ist nun wirklich des 21. Jahrhunderts nicht würdig. Hier brauchen wir wirklich neue Lösungen.
Das sagt Holger Krag vom Weltraumkontrollzentrum der ESA. Die ESA beobachtet mit Sorge, wie eng es in der Umlaufbahn wird. Nicht nur SpaceX, sondern auch OneWeb oder das US-Militär arbeiten unter Hochdruck an Konstellationen aus Hunderten oder Tausenden neuen Satelliten. Und das dürfte den Raumfahrtbetrieb verändern, sagt Roger Förstner von der Universität der Bundeswehr in Neubiberg.
Je weniger Personal ich benötige, um die Satelliten zu fliegen, sozusagen, spare ich natürlich Geld.
Die Betreiber der Megakonstellationen können sich den klassischen Satellitenbetrieb schlicht nicht leisten. Die tagtägliche Kontrolle soll deshalb weniger arbeitsintensiv werden. Ingenieure beschäftigen sich deshalb zunehmend mit dem Gedanken, den Satelliten in kleinen Schritten größere Autonomie zu verleihen, auch am Institut von Roger Förstner.
Der echte Treiber für die hohe Autonomie sind tatsächlich diese Megakonstellations. Weil 3000 Satelliten, da kann ich nicht jeden einzelnen ständig verfolgen. Und wenn da jeder ständig um Hilfe ruft, da bin ich ja überfordert.
Es geht zunächst nicht um große Ausweichmanöver, sondern die kleinen Aufgaben des Satellitenbetriebs. Die Lage im Raum muss korrigiert, ein fehlerhafter Sensor überbrückt, ein Höhenverlust durch die Reibung an der Restatmosphäre ausgeglichen werden. Die Herausforderung besteht darin, dass zukünftig die künstliche Intelligenz an Bord auch widersprüchliche Informationen korrekt interpretieren können muss.
Also sind die Sensordaten richtig und habe ich ein echtes Problem oder habe ich gar kein Problem und die Sensordaten sind falsch? Also widersprüchliche Sensordaten. Dann bin ich ja unsicher, was ist jetzt richtig? Und ich muss diese Unsicherheit auflösen.
Damit das klappt, muss die Bordsoftware zukünftig trainiert werden. Mittels unüberwachter Lernverfahren, die Messwerte oder kleine Defekte an Sensoren statistisch auswerten, autonom Fehler erkennen und richtige Schlüsse daraus ziehen, ganz ohne menschlichen Eingriff. Diese maschinellen Lernverfahren müssen auf jedem Satelliten gesondert ablaufen, denn kleine Schäden durch schwankende Temperaturen im All oder die kosmische Strahlung passieren zufällig. Dabei geben die Kontrolleure der neuen Megakonstellationen aber einen Teil ihrer Fähigkeit ab, auftretende Fehler im Detail zu verstehen.
Die sind auch experimentierfreudiger, weil es natürlich auch nicht so schlimm ist, wenn jetzt ein Satellit von den 3000 von der künstlichen Intelligenz oder von der Autonomie falsch bedient wurde. Dann ist halt einer weg, aber wenn es bei 2999 funktioniert und eine Menge Geld spart, dann ist dieser eine letztendlich den aus Versehen zu verlieren günstiger, wie dass ich am Boden so viel Personal habe.
Echte Ausweichmanöver dürfte die künstliche Intelligenz im All zwar vorerst nicht befehligen, denn die setzen die ständige Beobachtung aller Satelliten voraus. Holger Krag von der ESA ist daher froh, dass zurzeit noch Menschen in den Kontrollzentren sitzen.
Karl Urban über intelligente Satelliten, selbstlernende Algorithmen verändern die Raumfahrt. Und am Sonntag, da bleiben wir mit Wissenschaft im Brennpunkt in der Erdumlaufbahn. Ab 16.30 Uhr heißt es hier im Deutschlandfunk, Säbelrasseln im All, die Weltraummächte rüsten auf. In puncto Ertragssteigerung treten die Züchter bei Getreide oder auch beim Mais seit Jahren weitgehend auf der Stelle. Selbst die grüne Gentechnik konnte die Hoffnung auf größere Erntemengen durch züchterischen Fortschritt kaum erfüllen. Forscher aus den USA ist da möglicherweise jetzt ein Durchbruch gelungen. Details von Lucian Haas.
Fürsprecher der grünen Gentechnik bedienen sich gerne des Arguments, Genmanipulationen könnten helfen, die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Es wurden auch schon viele Insekten- oder herbizidresistente transgene Sorten geschaffen. Aber wenn es darum geht, mithilfe der Gentechnik direkt das Wachstum und damit den Ertrag von Pflanzen zu steigern, blieben die Ergebnisse bisher weit hinter den Erwartungen zurück. Umso beeindruckender ist das, was US-Forscher jüngst vermeldeten. Sie veränderten ein einzelnes Gen namens ZMM28 im Erbgut von Mais. Damit erreichten sie, dass die Pflanzen bis zu 10% mehr Ertrag liefern.
Dieses Gen ist etwas Besonderes, weil es ein sogenannter Transkriptionsfaktor ist. Transkriptionsfaktoren sind die Hauptregler für das, was im Genom geschieht. Als Mastergene schalten sie eine Reihe anderer Gene an oder aus und haben so einen großen Einfluss auf das Pflanzenwachstum.
Der Pflanzenphysiologe Jeff Haben ist Projektleiter beim Biotech-Unternehmen Corteva AgriScience. Jahrelang hat er gemeinsam mit Kollegen die Wirkung des Mastergens ZMM28 im Mais untersucht und wie man diese möglicherweise steigern könnte. Sie erreichten das, indem sie das Gen im Labor mit einem neuen Promoter kombinierten und dann in das Maiserbgut zurückschleusten. Ein Promoter ist ein DNA-Abschnitt, der darüber bestimmt, wann ein Gen aktiv wird. Der neue Promoter steigert die Aktivität von ZMM28 mit sichtbaren Folgen.
Man sieht, dass die Pflanzen schon früh in ihrer Entwicklung stärker wachsen. Mit diesem aktiveren Gen als Transkriptionsfaktor bekommen sie unter anderem größere Blätter. Damit können sie mehr Sonnenlicht einfangen, mehr Zucker produzieren und so am Ende auch mehr Ertrag liefern.
3 Jahre lang hat Corteva AgriScience das in Feldstudien getestet. Die Forscher kreuzten ihre aktivere Version des Gens ZMM28 in 48 kommerzielle Futtermaissorten ein und bauten diese an unterschiedlichen Standorten in den USA an. Die genveränderten Varianten lieferten durchgängig 3-5% mehr Ertrag im Vergleich zu Kontrollen, wobei manche sogar 10% mehr ergaben. Und das unter den verschiedensten Umweltbedingungen, egal ob bei Trockenheit oder bei guter Wasserversorgung.
Viele verschiedene Wissenschaftler haben schon mit Transkriptionsfaktoren gearbeitet. Es gibt viele Studien, die zeigen, wenn man die Aktivität dieser Gene verändert, können Pflanzen besser mit Trockenstress umgehen. Werden sie allerdings gut gewässert, gibt es Ertragsverluste. Wir aber hatten mit ZMM28 keine negativen Effekte. Auch bei optimaler Wasserversorgung stiegen die Erträge. Das ist etwas bislang Einzigartiges und hat uns überrascht.
Das Gen ZMM28 und der zugehörige Promoter stammen nicht von Bakterien oder anderen fremden Organismen, sondern vom Mais selbst. Die Laborverfahren, die die Forscher bei der Genmanipulation einsetzen, werden in den meisten Ländern aber noch von Gentechnikgesetzen reguliert. Die so gezüchteten Maissorten müssten also als gentechnisch verändert gekennzeichnet werden. Jeff Haben rechnet damit, dass es 6-10 Jahre dauern könnte, um weltweit die nötigen Zulassungen für den Anbau zu erreichen. In den USA laufen bereits entsprechende Anträge. Die Hoffnung der Forscher reicht aber noch weiter. Sie wollen die erfolgreiche Strategie, die Aktivität eines Mastergens wie ZMM28 gezielt zu verändern, um dadurch Erträge zu steigern, künftig nicht nur bei Mais einsetzen.
Wir glauben, dass das funktioniert. Wir wissen, dass solche Transkriptionsfaktoren auch in anderen Getreiden vorkommen. Es könnte sich lohnen, diesen Ansatz auch auf andere Pflanzen zu übertragen.
Ertragssprung per Genoptimierung. Lucian Haas über genmanipulierten Mais, der bis zu 10% mehr Ertrag liefern kann. Die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren ist ein Verbund aus 19 unabhängigen naturwissenschaftlich-technischen und biologisch-medizinischen Forschungszentren. Heute ist in Berlin der erste Nachhaltigkeitsgipfel der größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands zu Ende gegangen. Und ich habe darüber schon am Mittag mit Professor Dr. Thomas Hürth vom Karlsruher Institut für Technologie gesprochen und ihn zunächst nach den drei wichtigsten Ergebnissen gefragt.
Also wichtig ist auf jeden Fall das Thema noch stärkere Sichtbarkeit von dem, was Helmholtz für Nachhaltigkeit und auch für den Standort Deutschland, für Europa, für die globale Entwicklung leisten kann. Das Zweite ist, Nachhaltigkeit hat viele Facetten. Da müssen wir an verschiedenen Stellen, auch in den Instituten, nicht nur in der Forschung, sondern vor allem im Management, auch dort im Commitment, im Personal, im Bau- und Infrastrukturbereich was tun. Und das dritte Element ist einfach, durch noch stärkere Zusammenarbeit können wir, glaube ich, noch viel mehr bewegen. Das waren so für mich die drei wesentliche, wichtige Erkenntnisse der zwei Tage hier jetzt in Berlin-Buch.
Können Sie mal so ein Beispiel geben, wo die Helmholtz-Gemeinschaft sagt, wir arbeiten, wir forschen nachhaltig?
Also ein großer Forschungsbereich der Helmholtz-Gemeinschaft ist ja das Programm Erde und Umwelt, wo wir natürlich ganz stark an den Ursachen und den Folgen des Klimawandels forschen und damit natürlich einen wesentlichen Beitrag leisten zur Nachhaltigkeitsforschung und auf der anderen Seite natürlich auch gerade in den Bereichen Mobilität und Energie Lösungen für die Mobilitätswende und für die Energiewende aufzeigen.
Nun heißt ja das Motto der Veranstaltung Forschen und Arbeiten der Helmholtz-Gemeinschaft mit Nachhaltigkeitsanspruch leichter gesagt als getan. Wo liegen die Schwierigkeiten für die Helmholtz-Gemeinschaft?
Ich glaube, das liegt einfach in der Begrifflichkeit Forschen mit Nachhaltigkeitsanspruch. Das heißt natürlich einmal, Lösungen für die Zukunft zu erarbeiten, nachhaltige Prozesse, nachhaltige Produkte, das ist einerseits. Aber natürlich auch das ganze Thema Forschen in gesellschaftlicher Verantwortung. Wie können wir auch in den Dialog mit der Gesellschaft stärker eingehen? Wir haben heute Morgen zum Beispiel sehr intensiv über das Thema Reallabor gesprochen, wo wir ja auch durchaus alle Stakeholder versuchen, in diesen Forschungsprozess irgendwo mit zu integrieren, mit ihnen zu diskutieren, um auch eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz auch von Lösungen zu erreichen.
Was sind äußere Rahmenbedingungen, denen sich die Gemeinschaft ausgesetzt sieht, um nachhaltiger zu arbeiten?
Wir haben heute beispielsweise sehr intensiv darüber diskutiert, wie können wir noch stärker sichtbar sein, wie können wir noch stärker im äußeren Umfeld, also auch in den Dialog mit der Politik, unsere Position stärker sichtbar machen, wie können wir überzeugend wirken, dass wir die Dinge, die wir auch entwickeln, auch viel stärker noch in den Transfer, in die Praxis zum Wohle für Gesellschaft und Wirtschaft umsetzen. Das ist ein wichtiger Punkt, über den wir heute diskutiert haben. Wir haben über die Balance diskutiert zwischen einerseits Grundlagenforschung, erkenntnisorientierter, die wichtig ist, und auf der anderen Seite natürlich auch den Transfer und auch über die Wechselwirkung mit der Gesellschaft, denn die Gesellschaft fragt ja immer mehr nach, was wir tun, warum wir das tun, was es ihr nutzt und mit welchen Instrumenten wir auch der ganzen Diskussion auch begegnen.
In vielen Forschungseinrichtungen wird ja auch diskutiert, Flüge zu vermeiden unter 1000 Kilometer Entfernung, also Dienstreisen sozusagen viel stärker auch mit dem Zug zu realisieren. Ja. War das auch ein Thema auf Ihrem ersten Nachhaltigkeitsgipfel
gewesen? Ja, auch darüber haben wir gestern Abend und auch heute sehr kontrovers diskutiert. Natürlich versucht man viel auch durch Videokonferenzen, durch Telefonate zu erledigen. Aber wir haben auch sowohl gestern Abend als auch heute festgestellt, der persönliche Kontakt, dafür muss man vielleicht auch mal fliegen, ist natürlich extrem wichtig und Wissenschaft lebt halt vom persönlichen Austausch. Insofern kann man natürlich ein bisschen was reduzieren, aber wir werden das gar nicht auf null reduzieren können. Denken Sie beispielsweise große Forschungsexpeditionen, auch die ganzen internationalen Konferenzen, die ja von der persönlichen Begegnung leben, können wir ja damit nicht ersetzen.
Sagt Professor Dr. Thomas Hürth vom Karlsruher Institut für Technologie über den Nachhaltigkeitsgipfel der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren in Berlin. Das Darmbakterium E. coli ist das Lieblingstier für Molekularbiologen. Es kann leicht gentechnisch so verändert werden, dass es Biomoleküle wie zum Beispiel Insulin oder andere Hormone herstellt. Dazu muss man das genetisch manipulierte Bakterium mit Kohlenstoff in Form von Zucker füttern. Noch einfacher wäre es, wenn die Bakterien den Kohlenstoff ähnlich wie Pflanzen aus der Luft aufnehmen könnten. Dies ist nun israelischen Forschern gelungen, Magdalena Schmude berichtet.
Als ein Doktorand im Labor von Ron Milo vor rund 10 Jahren vorschlug, das Darmbakterium E. coli so umzuprogrammieren, dass es sich von CO2 ernährt, glaubte der Biologe zunächst selbst nicht, dass so ein Projekt jemals erfolgreich sein würde.
Es war ein ziemlicher Distanzschuss, so eine große Veränderung im Labor durchzuführen, und es war klar, dass das irgendwas zwischen ein paar Jahren oder ewig dauern würde.
Ron Milo und seine Arbeitsgruppe erforschen am Weizmann Institute of Science die verschiedenen Wege, auf denen Organismen Kohlenstoff für ihren Stoffwechsel nutzen. Bakterien ernähren sich zum Beispiel von dem Kohlenstoff, der in Zucker enthalten ist. Pflanzen können dagegen den Kohlenstoff aus dem CO2 in der Luft verwenden. Um ihn aufzunehmen, koppeln sie je ein CO2-Molekül mithilfe von Enzymen an ein bereits vorhandenes Hilfsmolekül in ihren Zellen. Dieser Prozess wird auch Kohlenstofffixierung genannt.
Die Kohlenstofffixierung ist eine der größten technischen Herausforderungen unserer Zeit. Und je besser wir sie verstehen, desto eher können wir entsprechende Methoden entwickeln, um sie nachzuahmen. Deshalb wollten wir versuchen, die Ernährung von E. coli so zu verändern, dass er das CO2 aus der Luft als Kohlenstoffquelle nutzt. Dazu haben wir zuerst überlegt, welche Veränderungen im Stoffwechsel von E. coli nötig sind, also welche Gene wir ausschalten und welche neu einbringen müssen.
Die Forschenden brachten also mittels Gentechnik die Bauanleitung für alles in die E. coli ein, was diese für die Kohlenstofffixierung brauchen. Dadurch bekamen die Bakterien neue Fähigkeiten. Zum einen konnten sie jetzt die Enzyme herstellen, die auch in Pflanzen dafür zuständig sind, Kohlendioxid zu binden. Außerdem wurde der Stoffwechsel von E. coli so verändert, dass die Bakterien den aufgenommenen Kohlenstoff auch weiterverarbeiten können. Doch das reichte noch nicht, damit sie ihre gewohnte Ernährungsweise aufgaben.
Also haben wir Evolution im Labormaßstab betrieben. Dazu haben wir die Bakterien unter Bedingungen wachsen lassen, bei denen es von Vorteil ist, sich von Kohlendioxid zu ernähren. Und nach einem Jahr hatten sich die Bakterien dann entsprechend angepasst. Anschließend waren noch ein paar weitere kleine Veränderungen nötig, bis sie schließlich ausschließlich CO2 als Kohlenstoffquelle nutzen konnten.
Die Bakterien nehmen jetzt Kohlenstoff ausschließlich über das CO2 aus der Luft auf und bauen es, genau wie Pflanzen, in ihren Stoffwechsel ein. Dieser Kohlenstoff dient dann als Material für alles, was die Bakterien herstellen. Egal, ob ihre eigenen Proteine oder Moleküle, für die sie per Gentechnik als Bioreaktoren eingesetzt werden. Ron Milo und sein Team wollen als nächstes untersuchen, was genau während der Evolution im Labor im Erbgut der Bakterien passiert ist. Dann könnten sie diese Veränderungen in Zukunft auch gezielt und damit schneller vornehmen.
Und als zweites wollen wir sehen, ob wir das Bakterium dazu kriegen, bei normalen atmosphärischen Bedingungen zu wachsen. Also mit so viel CO2, wie in der Luft ist, und nicht so, wie es zurzeit im Labor wächst, mit besonders viel CO2.
Bisher ist die Arbeit von Ron Milo und seinem Team nur der Beweis, dass ihre Idee tatsächlich umsetzbar ist. Doch wenn es gelingt, die Bakterien dauerhaft von CO2 in der Luft zu ernähren, könnte so in Zukunft alles, was E. coli herstellen, deutlich nachhaltiger erzeugt werden.
Magdalena Schmude über Darmbakterien, die sich von CO2 aus der Luft ernähren können. Und wir haben jetzt noch die Wissenschaftsmeldung des Tages mit Lennart Pyritz.
Telekommunikationskabel im Meer könnten als Erdbebensensoren dienen. Ein Forschungsteam aus den USA hat 20 Kilometer Glasfaserkabel vor der kalifornischen Küste genutzt, um seismische Aktivität am Meeresgrund zu messen. Dazu nutzen sie eine Methode namens Distributed Acoustic Sensing, bei der Laserlichtpulse eingesetzt werden, um kontinuierlich auch leichte Bewegungen entlang der Kabel zu registrieren. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachmagazin Science vor. Die Studie demonstriere, wie sich ein vor Jahrzehnten verlegtes Telekommunikationskabel in das Äquivalent von tausenden Sensoren verwandelt. Mit der Methode ließen sich seismische und meereskundliche Prozesse in bislang unerreichter Detailfülle untersuchen. Die Autoren hoffen, irgendwann in der Zukunft das weltumspannende Glasfasernetz zu nutzen, um Erd- und Unterseebeben zu überwachen.
Korallenriffe könnten sich mit der richtigen Geräuschkulisse besser erholen.
Mithilfe von Lautsprechern, die Geräusche eines gesunden Riffs verbreiten, lassen sich junge Fische zu einem geschädigten Riff locken. Das legt eine Studie im Fachblatt Nature Communications nahe. Der akustische Ansatz könnte die Neubesiedlung und Wiederherstellung degradierter Riffe unterstützen, argumentiert das britisch-australische Forschungsteam. Die Wissenschaftler hatten über 6 Wochen Bereiche mit abgestorbenen Korallen im australischen Great Barrier Reef untersucht. Wenn sie an solchen Orten Unterwasserlautsprecher installierten, die die Geräuschkulisse eines gesunden Riffs aussendeten, fanden sich im Vergleich zu unbeschallten Stellen doppelt so viele Fische und 50% mehr Arten ein und blieben. Das Anwachsen der Fischpopulation könne wiederum dabei helfen, dass sich andere natürliche Prozesse im Riff erholen, so die Autoren.
Rembrandt und Da Vinci haben offenbar doch nicht geschielt.
Auf Selbstporträts der beiden Künstler hat es den Anschein, als ob ihr eines Auge nach außen blickt, sie also schielen. Jetzt argumentieren 2 Forscher aus Baltimore im medizinischen Fachblatt JAMA Ophthalmology gegen diese Diagnose. Ihrer Analyse nach ist es wahrscheinlicher, dass Rembrandt und Da Vinci ein sogenanntes dominantes Auge hatten. Dessen Informationen werden im Gehirn bevorzugt verarbeitet. Dadurch hätten die Maler beim Blick in den Spiegel nur subjektiv den Eindruck gehabt, dass das nicht dominante Auge nach außen gerichtet ist, und hätten diese Sichtweise auf ihre Selbstporträts übertragen.
Das künftige Ressort der EU-Kommissarin Maria Gabriel wird auch das Wort Forschung im Namen tragen.
Ursprünglich war dafür der Name Innovation und Jugend vorgesehen. Dagegen hatte sich Widerstand in der Wissenschaftsgemeinschaft geregt, unter anderem von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und dem Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland. Die Sorge, die einseitige Konzentration auf den Begriff Innovation würde die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Forschung überbetonen und die Grundlagenforschung diskreditieren. Diese Argumentation hat offenbar überzeugt. In ihrer Rede vor dem Europäischen Parlament zur Vorstellung ihres Programms und der EU-Kommissare sagte die gewählte EU-Präsidentin Ursula von der Leyen in dieser Woche, dass das künftige Ressort in Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend umbenannt wird.
Angriffe erschweren den Kampf gegen Ebola im Kongo.
Bei 2 Attacken auf Hilfspersonal im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind 4 Menschen getötet und mindestens 5 weitere verletzt worden. Das meldet die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO. Bei den Todesopfern handelt es sich um ein Mitglied eines Impfungsteams, 2 Fahrer und einen Polizisten. Unter den Verletzten befinden sich demnach ein WHO-Mitarbeiter und mehrere Personen, die für das kongolesische Gesundheitsministerium arbeiten. Als Folge musste die Organisation ihren Einsatz in der Region um Biakato Mines unterbrechen. WHO-Angaben zufolge ist die Zahl der Ebola-Fälle zwar in letzter Zeit zurückgegangen, durch die Angriffe werde die Epidemie aber wieder erstarken, so die Befürchtung. Im Ostkongo sind etliche Milizen aktiv, sie greifen immer wieder Zivilisten und auch Ebola-Helfer an.
Die Brände im Amazonasgebiet könnten die Andengletscher stärker schmelzen lassen.
Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam im Fachmagazin Scientific Reports. Die Wissenschaftler haben modelliert, wie sich Feuer im Amazonasbecken auf den Songo-Gletscher in den bolivianischen Anden auswirken. Dafür nutzten sie Daten zu Bränden, Bewegungen von Rauchwolken, Niederschlag und Gletscherschmelze, die zwischen 2000 und 2016 gesammelt worden waren. Das Ergebnis? Bei Bränden entstehende Aerosole wie Ruß können vom Wind bis zu den benachbarten Gletschern transportiert werden. Lagern sie sich dort auf dem Schnee ab, vermindern sie die Reflexion von Sonnenlicht und fördern so das Abschmelzen. Das Modell zeigte, dass Rußpartikel die jährliche Gletscherschmelze um 3-4% erhöhen können. Wurden zusätzlich Staubablagerungen auf dem Gletscher eingerechnet, erhöhte sich der Wert nochmal deutlich.
Sternzeit, 29. November. Galilei, Harriot und die ersten Mondbeobachtungen. Vor 410 Jahren stand eine dünne, zunehmende Mondsichel am Himmel. In Padua richtete Galileo Galilei sein Teleskop ans Firmament. Am 30. November 1609 fertigte Galilei eine erste Aufzeichnung seiner Beobachtungen an. Er hatte erkannt, dass der Mond Berge und Krater hat. Der nach der antiken Lehre völlig makellose und perfekt glatte Mond war kein göttliches Objekt, sondern ein ganz normaler Himmelskörper. Allerdings war Galilei nicht der Erste, der das Teleskop astronomisch nutzte. Die allererste bekannte Mondbeobachtung mit Hilfe eines Teleskops stammt vom englischen Mathematiker und Astronomen Thomas Harriot. Er hat am 26. Juli 1609, nach dem gregorianischen Kalender war bereits der 5. August, sein Fernrohr auf die Mondsichel 5 Tage nach Neumond gerichtet und eine grobe Skizze angefertigt, also 4 Monate vor Galilei. In den Folgejahren zeichnete Thomas Harriot sehr umfangreiche Mondkarten. Allerdings fanden seine Arbeiten keine große Beachtung, weil er sie kaum bekannt machte. Galileo Galilei dagegen veröffentlichte seine Entdeckungen stets schnell in kleinen Büchern. Für Galilei begann mit der Mondbeobachtung Ende November 1609 eine sehr produktive Arbeitsphase. Er studierte die Milchstraße, zeichnete Sterne im Orion und begann Anfang Januar 1610 die Beobachtung des Planeten Jupiter, bei dem er vier große Monde entdeckte. Zur selben Zeit gelang das auch Thomas Harriot, doch dessen Arbeiten sind weitestgehend vergessen.
Berlins Flughafen kommt am 31. Oktober 2020 und wir gehen schon heute. Am Mikrofon verabschiedet sich dafür Uli Blumenthal.